Ich habe jetzt die Freude, den Diplompsychologen Heiko Ernst anzukündigen. Er hat in Heidelberg studiert und ist dann direkt von Heidelberg zur University of Kentucky, um sich dort auch weiter fort- und auszubilden. Und nach Abschluss seines Studiums war er dann auch 3 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem psychotherapeutischen Forschungsprojekt wieder an der Universität zurück in Heidelberg. Und seit 1975 ist er in die Redaktion der Zeitschrift Psychologie heute eingetreten. Ich denke, Sie kennen sie alle, Sie haben sie alle schon einmal in der Hand gehabt. Und er ist nicht nur für diese Zeitschrift Psychologie heute ein Begriff und bekannt, sondern er hat auch zahlreiche Bücher veröffentlicht, unter anderem Bücher mit dem klingenden Titel »Wie uns der Teufel reitet – Die Aktualität der 7 Todsünden«. Also Sie sehen ein sehr buntes Bild, ein sehr buntes Aufgabengebiet, und ich freue mich schon auf seinen Vortrag. Ich leiste, also bin ich, Psychologie der Leistungsgesellschaft. Bitte.
Kann ich das ein bisschen verschieben? Brauche ich nicht. Keine Bilder. Guten Morgen. Ich freue mich, wieder in Wien zu sein. Danke für die Einladung, Herr Professor Bonelli. Ich habe eben bei der Anfahrt gedacht, man fährt lange am Prater vorbei und dann kommt man zum Sigmund Freud-Institut. Freud hat sich wieder an das Lustprinzip ganz stark angenähert. Also irgendwie würde er darüber schmunzeln, dass der Sigmund Freud-Platz jetzt direkt in Nachbarschaft zum, weiß nicht, ob das der Wurstelbrater ist oder irgendwas, jedenfalls sehr lustbetonte Umgebung. Ich leiste, also bin ich. Ist Leistung wirklich das heimliche oder besser das unheimliche Leitmotiv unserer Gesellschaft? Dass wir Leistung bringen müssen, vielleicht auch wollen, erscheint uns so selbstverständlich, dass es kaum noch hinterfragt wird. Wer das trotzdem tut, stellt unseren Wohlstand, unsere Zukunft, den Fortschritt in Frage. Er beschwört sofort Bedrohungsszenarien herauf, sind durch Milliarden leistungsbereiter, leistungsbesessener Chinesen, Inder, Vietnamesen und so weiter nur darauf aus, unsere Märkte zu erobern und unser Wohlstandsniveau zu erreichen. Höchstleistungen sind heute unbestritten der Fetisch in Wirtschaft, Wissenschaft und Sport. Wir akzeptieren das, wir wollen das, wir genießen es manchmal auch, uns im Glanz fremder Leistungen zu sonnen, einen Sommer lang, fühlte sich fast jeder Deutsche als Weltmeister und jeder Österreicher vielleicht als Conchita Wurst oder Marcel Hirscher oder sonst irgendwas. Also wir genießen das auch, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Aber welche Leistungen brauchen wir wirklich als Individuen und welche als Gesellschaft? Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wer definiert überhaupt, was eine gute, eine wichtige Leistung ist, wie sie bewertet werden soll? Die Leistungsideologen etwa in der Politik sagen, Leistung muss sich wieder lohnen und sie meinen damit Steuersenkungen. Aber welche Leistung genau rechtfertigt beispielsweise die immer groteskeren Einkommensunterschiede? Warum ist die Leistung eines Hedgefondsmanagers, um ein Extrembeispiel zu nennen, hunderte Male mehr wert als die Leistung einer Krankenpflegerin? Oder ist die Leistung eines Konzernvorstandes 1000-mal mehr wert als die eines Arbeiters? Ein Buchtitel hat es vor einigen Jahren mal auf den Punkt so gebracht, der hieß, wer verdient schon, was er verdient? Ich möchte Sie mit 3 kurzen Momentaufnahmen, 3 zufällig aus der Zeitung, aus der Zeitungslektüre herausgegriffenen Episoden aus dem Alltag auf mein Thema Leistung einstimmen. Das erste Beispiel stammt aus dem deutschen Schulsystem. Es gibt dort nicht erst seit PISA ein starkes Leistungsgefälle in den Schulleistungen zwischen den einzelnen Bundesländern. Ein aktueller Spiegelbericht vom Januar dieses Jahres greift diese Unterschiede auf. Ein Grundschulkind, das von Hamburg nach Stuttgart umziehen musste, erlebte geradezu einen Kulturschock. Denn plötzlich gibt es Ziffernnoten, Hausaufgaben, tägliche Heftkontrolle. In Hamburg gab es dagegen Smileys für fast alle Hervorbringungen. Statt Noten gab es ermutigende Textbausteine für die Eltern und insgesamt eine fröhliche Gemeinschaftsatmosphäre. Der Bericht kommt zum Fazit: Es liegt nicht am Geld, nicht an sozialen Faktoren, nicht an Begabungsunterschieden, dass die südlichen Bundesländer, Bayern und Baden-Württemberg namentlich, deutlich höhere Leistungsniveaus in den Schulleistungen erreichen. Der wahre Grund für diese krassen Unterschiede liege eher in sehr unterschiedlichen Auffassungen davon, was das Ziel des Unterrichts sein soll. In der Stuttgarter Grundschule heißt es offiziell nach eigenen Vorgaben, Anführungsstriche, wir legen Wert auf Leistung, auf den Erwerb von soliden Grundkenntnissen, Ausführungsstriche. In Hamburg dagegen, auch hier wird wörtliches Zitat, legt man ganz offiziell Wert auf ein fröhliches und freundliches Miteinander in wohltuender Umgebung. Sie sehen also, die Einstellung zur Leistung ist wichtig für das, was dann auch geleistet wird. Diese Formel fordern und fördern lässt grüßen. Zweites Beispiel, auch aus der Zeitung entnommen. Die Zeit berichtete auch im Januar dieses Jahres über die Arbeit einer Psychotherapeutin, die mit Studenten vor allen Dingen arbeitet. Und sie hat immer stärker beobachtet, dass Studenten heute auf Sicherheit vor allem bedacht sind, in der Folge sehr übervorsichtig und ängstlich agieren. Sie sind sehr sensibel gegenüber Kritik. Immer wieder werde überprüft, wie nehmen mich die anderen wahr. Es gibt einen ausgeprägten Hang, sich ständig mit anderen zu vergleichen, vor allem auch jetzt mit den sozialen Netzwerken. Und die Angst zu versagen oder bei einer Prüfung durchzufallen, sei enorm angestiegen. Den Studenten heute seien gute Noten wichtiger als ein schneller Abschluss. Die verbreitete Haltung, nur wenn ich immer dranbleibe, bringe ich Leistung. Deshalb seien bei dieser Generation von Studenten Muße, Pausen, Nichtstun fast unerträgliche Zustände. Das Fazit dieser Therapeutin, die Studierenden, denen fälschlicherweise das Image verwöhnter Schlaffis und antriebsloser junger Leute angeklebt wird, sie sind im höchsten Maße leistungsbewusst, vielleicht so sehr wie noch nie eine Generation von Studenten zuvor. Und das dritte Beispiel stammt eher aus der Freizeit- und Privatsphäre. Die Außenalster in Hamburg, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Hamburg waren, aber das ist dieser große See mitten in der Stadt, ist die wohl beliebteste Joggingstrecke Deutschlands. An manchen Tagen laufen 10.000 Menschen die 7 Kilometer einmal um den See herum. In Hamburg ist eine der meistgestellten Fragen, bei abendlichen Glas Wein oder so, wie lange brauchst du für eine Alsterrunde? Längst gibt es eine Website, in der Buch geführt wird über persönliche Bestzeiten und Rekorde. Und an 6 Punkten der Strecke sind inzwischen Messstationen installiert. Mit Hilfe eines Mikrochips im Schuh können die Läufer nun ständig ihre Zeiten vergleichen und ihre Verbesserungen kontrollieren. Ein Läufer gab nach einer Weile zu Protokoll, Zitat, der Chip hat mich gehetzt, mein Körper mag das gar nicht. Und dann die trotteligen Grüppchen, die den Weg blockieren. Besser also früh morgens laufen, ohne Dicke und ohne Gegenverkehr. Zitat Ende. Stefan Selke, der Autor des Buches Life Logging, dem ich dieses Beispiel entnommen habe, kommentiert, der Leistungsdruck moderner Gesellschaften wird widerspruchslos in den Freizeitbereich übertragen. Was also macht eine Leistungsgesellschaft aus? Wer leistet wirklich etwas und warum? Und worin bestehen die Leistungen überhaupt, die die Gesellschaft für wichtig hält und belohnt? Schauen wir genauer hin. Ich werde mit einem sehr kurzen und sehr lückenhaften Aufriss des Leistungsgedankens beginnen, dann zu aktuellen Erscheinungsformen oder auch Deformationen und Symptomen der Leistungsgesellschaft übergehen und schließlich die Frage aufwerfen, welche Art von Leistung wir als Einzelne und welche wir als Gesellschaft brauchen und welche vielleicht besser nicht. Und wie wir beides voneinander unterscheiden können und uns gegen ein verengtes, in Teilen auch dysfunktionales, inhumanes Leistungsmodell wehren können. Den Begriff der Leistungsgesellschaft gibt es seit etwa 60 Jahren. Er stammt vom Philosophen und Kapitalismuskritiker Herbert Marcuse. Der hat ihn zuerst benutzt und er war auch gleich einer der schärfsten Kritiker dieses Gesellschaftsmodells. Er war überzeugt davon, dass das wirtschaftliche System des Kapitalismus den Leistungsgedanken völlig vereinnahmt habe und so auf solche Leistungen verengt hat, die es zum Erhalt, also dieses System, das es zum Erhalt seiner selbst braucht. Das hat er in seinem Buch Triebstruktur und Gesellschaft sehr ausführlich dargelegt. Marcuse wurde damals zum Propheten der amerikanischen und auch der westeuropäischen studentischen Gegenkultur in den 1960er und 70er Jahren und er propagierte eine bewusste Leistungsverweigerung. Das berühmte Dropping Out, das Aussteigen, die totale Ablehnung vorgezeichneter Karrierewege, kam in Mode. Sie erinnern sich vielleicht, einige von Ihnen, die Älteren, an den Film Die Reifeprüfung, wo Dustin Hoffmann so einen jungen Mann verkörpert, der einfach keine Karriere machen will, der nichts leisten will, weil das ihm sehr suspekt vorkommt. Solche Verweigerungen, Leistungsverweigerungen, hat es in der Menschheitsgeschichte und in einzelnen Kulturen schon immer gegeben. Aber Marcuse hat eine neue weltweite Welle damit ausgelöst und vermeintlich gute Gründe dafür geliefert. Der Leistungsdiskurs prägt aber das abendländische Denken nicht erst seit Marcuse, sondern seit mindestens zwei Jahrtausenden. Hier nur stichwortartig und unvollständig einige wichtige Ideen zum Thema Leistung. Bereits im Neuen Testament finden wir das Gleichnis vom faulen Knecht, der die ihm anvertrauten Talente vergräbt, anstatt mit ihnen zu arbeiten. Er wird bestraft und verstoßen. Leistung, biblisch verstanden, heißt also, mach Gebrauch von dem, was dir gegeben ist, von deinen Gaben, von deinen Talenten. Die klassische griechische Kultur zeichnete sich durch einen agonalen Grundzug aus. Sie sieht im Wettbewerb ein wichtiges Prinzip und ihre Philosophen erkannten im Streben nach Vollkommenheit das Ideal menschlicher Entwicklung. Leistung, altgriechisch heißt also, entwickle dich zum vollen Menschsein, werde der, der du sein kannst. Mit der Aufklärung und dem Beginn der bürgerlichen Gesellschaft beginnt der eigentliche Siegeszug des Leistungsethos. Leistungen sind nun eine emanzipatorische Kraft und die Erfindung der Meritokratie, also der Herrschaft derjenigen, die es verdienen, die jedem seine Position aufgrund von Leistungen zuweist, bricht mit den ererbten Privilegien und Standesansprüchen des Feudalismus. Leistung bürgerlich modern heißt also, sie bringt Fortschritt und Freiheit und wer etwas dazu beiträgt, wer etwas kann, wer etwas bringt, der soll auch Rechte, Status und Wohlstand haben. Marx und Engels haben das Wesen von Arbeit und Entlohnung analysiert und am Beispiel des Akkordlohns die allmähliche Steigerung der Leistungsideologie im Frühkapitalismus gezeigt. Leistung marxistisch heißt Steigerung der Profitrate durch entfremdete Arbeit, also eine fast Zurücknahme des positiven Leistungsgedankens in der beginnenden bürgerlichen Gesellschaft. Der Soziologe Max Weber schließlich stellte in der bahnbrechenden Studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus einen Zusammenhang her zwischen der calvinistischen Lehre von der Prädestination des Menschen und der besonderen europäischen, namentlich nordwesteuropäischen Mentalität, die Wurzel des bürgerlichen Fleißes, der asketischen Selbstdisziplinierung und des Gewinnstrebens bei gleichzeitigem Verzicht auf Genuss des Erarbeiteten zu finden sei. Leistung bei Max Weber heißt, sie entspringt dem Versuch zu beweisen, dass man in der Gnade Gottes lebt. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wer erfolgreich ist, wer etwas geleistet hat, lebt in der Gnade Gottes. Anthropologen wie Arnold Gehlen vor allen Dingen, sehen den Menschen als biologisches Mängelwesen, das dazu verurteilt ist, um seines Überlebens willen permanent nach Verbesserungen und Kompensationen in seinen Daseinsbedingungen zu streben. Leistung anthropologisch heißt also, wir müssen als biologische Art etwas leisten, wir müssen etwas leisten, um die Abhängigkeit von einer bedrohlichen Natur und den permanent drohenden Mangel dauerhaft zu überwinden. Peter Sloterdijk, ein Philosoph von heute, fasst in dieser Denktradition, in dieser anthropologischen Denktradition, das Streben nach Leistung und Selbstverbesserung in dem Begriff der Vertikalspannung zusammen. Also wir sind auf höhere Ziele gespannt, ausgerichtet. Leistung nach Sloterdijk heißt unablässiges Bemühen um Selbstverbesserung und Einübung in sogenannten Anthropotechniken. Damit meint er nichts anderes als die Übungssysteme zur Selbstverbesserung, wie sie etwa alle Religionen ihren Mitgliedern vermitteln, zum Beispiel Askese, Meditation, Selbsterziehung, Studium der Schriften und so weiter. Michel Foucault entdeckte in seiner Analyse gesellschaftlicher Zurichtungen, dass der Einzelne immer wieder in, wie er es nennt, Systeme gesteigerter Tauglichkeit eingespannt wird. Er wird zugerichtet, damit er etwas leistet für dieses System. Leistung à la Foucault heißt also, in einem sich entwickelnden gesellschaftlichen System gut zu funktionieren. Und schließlich wurde Leistung ein wichtiges psychologisches Thema, allerdings mit sehr unterschiedlichen Aspekten. Im Begriff der Selbstverwirklichung, den die humanistische Psychologie der 1950er und 60er Jahre geprägt hat, klingt noch das klassische Verständnis von Weiter- und Höherentwicklung an, aber auch von biologistisch fundierten Entfaltungs- und Wachstumsvorstellungen. Abraham Maslow und Kurt Goldstein vor allem sehen im Wunsch nach Selbstvervollkommnung ein Hauptmotiv des Menschen. Leistung psychologisch-humanistisch heißt vor allem Arbeit am Ich durch Entfaltung der Talente, Ausschöpfung der Begabungen und Neigungen, aber auch durch Selbstüberwindung und Selbsttranszendenz. Eine ganz andere psychologische Analyse von Leistung nahm der amerikanische Motivationsforscher David McClelland vor, der ebenfalls in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts im Need to Achieve, also im Leistungsbedürfnis, eines der drei zentralen menschlichen Grundbedürfnisse erkannt hat. Neben dem Machtstreben, Need for Power, und dem Bindungsstreben, Need for Affiliation. McClellans These war, große kollektive Leistungen, wie etwa der wirtschaftliche Aufstieg einer Nation, der Wohlstand einer Nation, seien nur möglich durch den massenhaft stimulierten Willen zur individuellen Leistung. McClelland hat im Grunde nichts anderes gemacht als Webers These, dass Leistung religiös-ökonomisch begründet ist, eine Makrothese, also die von der protestantischen Arbeitsethik, und hat sie in ihre psychologischen Mikrobestandteile eben zerlegt. Warum, fragte er, entwickeln sich manche Gesellschaften besser und schneller als andere, gemessen am wirtschaftlichen Erfolg? Seine Antwort: Der Leistungswille muss entwickelt, anerzogen, organisiert und weitergegeben werden. Und er sah im Erziehungsstil der Eltern in westlichen Gesellschaften etwas besonders Leistungsorientiertes, denn es gäbe dort, anders als in anderen Kulturen, er hat es zum Beispiel mit der indischen oder anderen asiatischen Kulturen verglichen, deutliche Ermunterung zur Selbstständigkeit, Lob für Anstrengung, Tadel für Faulheit, die Ermöglichung von Erfolgserlebnissen durch wohldosierte Aufgabenstellung und eine besondere Wertschätzung von Bildung. Ich denke, dass diese Analyse heute nicht mehr zuträfe, wenn man sich die Wachstumsnationen Indien oder China und so weiter anguckt. Dieser asiatisch-europäische Vergleich oder amerikanisch-asiatische Vergleich wäre heute in diesem Stil nicht mehr haltbar. In diesem Duktus, sich anzuschauen, wie Leistung in Mikroeinheiten, in psychologischen Details vermittelt wird, hat sich in Deutschland unter Heinz Heckhausen vor allem, die entwicklungspsychologischen Leistungsforschungs-, Motivationsforschung herausgebildet. Im Zuge der sogenannten Bildungskatastrophe damals und des Sputnik-Schocks, also in den 60er und 70er Jahren, ging es unter anderem darum, vermeintlich schlummernde Begabungsreserven zu erschließen und eben die kollektive Motivation zu lernen und Bildung zu stimulieren, den Leistungswillen zu stimulieren, mit dem Ziel, die Chancen auf wirtschaftliche und sonstige Höchstleistungen zu sichern. Ein Forschungsprogramm untersuchte dabei besonders die Rolle von Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg. Menschen unterscheiden sich darin sehr stark. Die einen leisten etwas in der Hoffnung auf Erfolg, andere versuchen, Leistungen aus dem Weg zu gehen, weil sie Misserfolg fürchten und Blamage fürchten. Oder man stieß unter anderem auf das Phänomen der Underachiever, also der Minderleister, die nicht das leisten können, was sie könnten, die nicht leisten, was sie könnten, und die Overachiever, also die Überleister, die mehr leisten, als man ihnen eigentlich zugetraut hätte, aufgrund ihrer vermuteten oder gemessenen Begabung. Ich habe kürzlich in einer Wirtschaftsveröffentlichung ein Zitat gefunden. Da wurde gesagt, der ideale Angestellte für die Mitarbeiter der heutigen Beratungsfirmen, und Sie wissen, Beratung ist ein großes Geschäft in der Wirtschaft, das ist der Overachiever mit Selbstwertproblemen. Der ist nämlich grenzenlos belastbar und wird selten leistungsgerechte Bezahlung einfordern. Also dieser Typus, auch bei den Studenten, wird gesucht. Jemand, der eigentlich mehr kann, als man ihm zugetraut hätte, aber der nie den Lohn dafür haben will. Der Philosoph Hans Lenk, der unter anderem auch Olympiasieger im Rudern war, 1968, weist schon sehr früh auf das fundamentale Missverständnis im Leistungsgedanken hin, das Marcuse auch in Gang gesetzt hat. Zwar haben tatsächlich Wirtschaft und Politik die Definitionsmacht und die Festlegung der Bemessungsmaßstäbe von Leistungen weitgehend an sich gezogen. In diesem Punkt hat Marcuse recht, sagt Lenk. Aber es sei fatal und kontraproduktiv, Leistung absolut in Frage zu stellen oder zu verteufeln. Denn Menschen wollen etwas leisten und aus ihren Leistungen und Erfolgserlebnissen beziehen sie Selbstvertrauen, persönliches Wachstum und auch Glück. Lenk betont den engen Zusammenhang von Lustprinzip und Leistungsprinzip. In unserem Bildungssystem und in der Arbeitswelt werden jedoch beide immer öfter entkoppelt. Leistung hat mit Lust nicht mehr viel zu tun, weil sie fremdbestimmt ist und sie ist oft so organisiert, dass sie häufiger Unlust als Lust erzeuge. So wird der natürliche Leistungstrieb, der unterstellt wird, allmählich korrumpiert. Längs hellsichtiges Fazit, ich komme darauf später noch zurück, wir leben immer weniger in einer Leistungsgesellschaft als in einer Erfolgsgesellschaft. Nicht die Leistung wird prämiert, sondern der Erfolg. Lenk entwickelte unter anderem auch noch ein Bewertungssystem, nach dem man Leistungen eigentlich klassifizieren kann und unterscheiden kann. Und die wichtigste Unterscheidung, die er macht, ist eben diese emanzipatorische, lustvolle, beglückende Leistung, nach der man sich sehr gut fühlt, und eben die entfremdete, unlustgeprägte, fremdbestimmte. Leistungen lassen sich auch nach folgenden Polaritäten unterscheiden. Sie sind entweder autotelisch, also selbstbestimmt, ich leiste das, wo ich leisten will, oder eben fremdbestimmt durch Eltern oder durch Chefs oder irgendwelche anderen Instanzen. Sie können fähigkeitsbezogen sein, was kann jemand, oder anstrengungsbezogen, wie sehr legt sich jemand ins Zeug, was wird prämiert, die Fähigkeit oder die Mühe, die sich jemand macht. Sie kann aufgabenbezogen gesehen werden oder wettbewerbsbezogen. Geht es darum, eine Aufgabe zu erledigen oder den Besten herauszufinden? Leistung kann eine Aktion sein, eine Handlung oder vor allem eine Präsentation. Ich komme darauf noch ausführlich zurück. Sie kann etwas Materielles sein, etwas, was man greifen, verkaufen, besitzen kann, oder sie kann etwas Symbolisches sein, etwa in der Kunst. Leistungen können also vermarktbar oder nicht vermarktbar sein und eben, wie schon betont, lustvoll oder unlusterzeugend. Die aktuelle leistungspsychologische Forschung greift einige dieser Polaritäten auf. Sie erforscht jedoch vor allem, wie individuelle Leistungsziele oder mentale Dispositionen unser Leistungsverhalten oder das Leistungsverhalten vor allen Dingen von Schülern und Studenten prägen. Es wird sehr stark der Bildungsprozess im Augenblick leistungstheoretisch untersucht. Nichols, ein amerikanischer Forscher, unterscheidet zwischen aufgabenorientierten Zielen, die man sich in einem Leistungsprogramm vornehmen kann, und ich-orientierten. Geht es also vorrangig um die Bewältigung einer anspruchsvollen, für wichtig befundenen Aufgabe oder eher um den persönlichen Erfolg, der einen gut dastehen lässt? Bei ersterem ist der Weg das Ziel, die Aufgabe befriedigt, weil sie als sinnvoll erlebt wird und Lernerfahrungen ermöglicht. Ich-zentrierte Ziele dagegen können sogar zu Leistungsvermeidung oder Verweigerung führen, und zwar deshalb, weil man fürchtet, in bestimmten Aufgaben oder Zielstellungen nicht gut abzuschneiden. Ich komme zu sprechen auf Mutationen von Leistung, des Leistungsbegriffes in unserer Zeit. Die Definition dessen, was als Leistung gelten soll, verändert sich zurzeit dramatisch. Und die Maßstäbe für Leistungen und damit aber auch für Lebenschancen, für Prämien, verschieben sich ebenso dramatisch. Ich möchte das an zwei Begriffen verdeutlichen, die heute besonders eng mit dem Leistungsgedanken verknüpft sind: Performance und Erfolg. Der Begriff Performance oder Neudeutsch Performance macht in der Spätmoderne eine eigentümliche Karriere. Er stammt ja ursprünglich aus der künstlerischen, genauer aus der Theatersphäre, und meint das gekonnte Darstellen einer Rolle. Heute treffen wir den Begriff in vielen Bereichen an. In der Psychologie ist Performance die Leistung in einem Test. In der Sprachtheorie sind es Sprechakte. Und an der Börse hat die Performance zu ihrer marktwirtschaftlichen Bedeutung gefunden. Hier bezeichnet das Wort die Weiterentwicklung einer Kapitalanlage, eines Fonds oder einer Aktie. In der ökonomisch dominierten Leistungsgesellschaft sind Leistungen und ihre Darstellung kaum noch zu unterscheiden. Leistung wird immer mehr Performance. Dies rechtfertige es, so meint zum Beispiel der Soziologe Ulrich Bröckling, von einer Transzendierung der Leistungsgesellschaft zu einer Erfolgsgesellschaft zu sprechen, also tatsächlich das, was Lenk kommen sah, sei voll im Gange. Wir reden eher von einer Erfolgsgesellschaft heute. Leistung alleine genügt nämlich nicht mehr. Sie muss auch darstellbar sein und sie muss dargestellt werden. Und weil nur die sichtbare, die inszenierte Leistung zählt, muss sie auch permanent vergleichbar gemacht werden. Performance bezeichnet heute also sowohl die Leistung als auch ihre öffentliche Darstellung, ihre Symbolisierung. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Selbstdarstellung und das sogenannte Eindrucksmanagement essentielle Fähigkeiten, vielleicht sogar Schlüsselfähigkeiten geworden sind. Diese Entwicklung hat Erich Fromm vorausgesehen, als er vor Jahrzehnten gesagt hat, wir werden auf den Marketingcharakter als den typischen Menschen zusteuern. Marketingcharakter ist der Mensch, der sich vermarkten kann, der sich also auch darstellen kann. Prämiert, belohnt werden heute also immer häufiger Simulationen von Leistung, zum Beispiel in Gestalt von Geschäftigkeit, von symbolischen Akten, von Workaholism, also Arbeitssucht, Selbststilisierung und Selbstinszenierung. In der spätmodernen Leistungsgesellschaft gilt immer häufiger das Prinzip mehr Schein als Sein oder mehr Performance statt Substanz. Der Soziologe Gustav Ichhäuser schreibt, dass sich die Anforderungen an den modernen Menschen immer stärker von seiner Leistungsfähigkeit auf seine Erfolgstüchtigkeit verschieben. Damit ist eben die gemeinte umfassende Darstellungskompetenz gemeint, die jede noch so geringe Leistung als großen Erfolg verkaufen kann und jeden Erfolg als das Ergebnis außergewöhnlicher eigener Leistungen. Überhaupt das Thema Erfolg: von allen Idealen der Moderne ist der Glaube an den persönlichen Erfolg das verbreitetste, durchdringendste überhaupt. Es ist das Leitbild für Personen, für Organisationen, für Firmen und für Staaten. Das erscheint plausibel und muss eigentlich nicht weiter begründet werden. Misserfolg, Versagen und Scheitern gilt es um jeden Preis zu vermeiden. Erfolg, so hat der Soziologe Talcott Parsons definiert, ist in der Regel Leistungserfolg. Dies setzt jedoch voraus, dass Leistungen gemessen und verglichen werden können. Aber wer legt fest, was eine gute Leistung ist? Im modernen Kapitalismus ist es der Markt, der es festlegt. Der Markt entscheidet letztlich über den Erfolg von Leistungen. Und der Maßstab ist Geld, Wertzuwachs, Steigerung von Umsätzen, Wachstum in all den Parametern, die das Wirtschaftsleben ausmachen. Leistungen, also auch Waren, Dienstleistungen, künstlerische, sportliche Leistungen, müssen also nicht nur erbracht werden, sondern vor allen Dingen erfolgreich vermarktet werden. Performance. Umgekehrt gilt aber auch, und das ist sehr wichtig, nicht jeder Erfolg muss auf Leistung beruhen. Dafür stehen die Markterfolge in erster Linie. Sie sind heute auch ohne persönliches Zutun und absolut leistungslos oder leistungsunabhängig möglich. Die sogenannte Kontingenz der Finanzmärkte, also ihre Launenhaftigkeit und ihre Irrationalität, lässt Gewinne auf völlig unbegreifliche Weise entstehen und auch wieder verschwinden. Wir können also von einer allmählichen, sich beschleunigenden Entkoppelung von Erfolg und Leistung ausgehen. Aber beides, Erfolg und Misserfolg, bedingen einander. Die Erfolgschancen in der Leistungs- und Aufstiegsgesellschaft sind stark begrenzt. Wenn man die ökonomischen und marktwirtschaftlichen Maßstäbe zugrunde legt, und das sind eben die Beherrschenden. Im Wettbewerb in der Marktwirtschaft gilt eben nicht der Satz aus Alice im Wunderland, alle haben gewonnen und alle kriegen einen Preis. In der Realität gibt es immer Verlierer und Gewinner und es gibt deutlich mehr Verlierer als Gewinner. Die Darstellung von Leistung und schließlich sogar ihre reine Simulation spielt also eine immer größere Rolle. Das zeigt sich etwa darin, dass einige Menschen berühmt dafür sind, dass sie berühmt sind, die Promis, die Stars. In der Medien- und Marketing-Sphäre geht es ohnehin vorrangig um die Erzeugung von Aufmerksamkeit. Ein Wiener, der Architekt und Soziologe Georg Frank, nannte das die neue Aufmerksamkeitsökonomie. Aufmerksamkeit wird allmählich das Geld sogar ersetzen, denn Aufmerksamkeit lässt sich vermarkten. Und wenn sie von einer realen Leistung untermauert wird, umso besser, aber das ist nicht mehr zwingend. Eine französische Autorin, Corinne Meyer, beobachtete das Phänomen der nur dargestellten, der simulierten Leistung auch im ganz alltäglichen Arbeitsleben und sie forderte in ihrem Buch Lob der Faulheit, die Arbeitnehmer sogar zu dieser subversiven und leistungsverweigernden Haltung auf. Zitat, ihr, gemeint sind die Arbeitgeber, ihr tut so, als ob ihr uns gut bezahlt und wir tun so, als ob wir arbeiten. Also Performance in Reinkultur. Das alte bürgerliche Leistungsethos hob noch ab auf Pflichterfüllung und Einsatz nach besten Kräften. Der Erfolg als das neue Ideal zwingt die Einzelnen dazu, die Leistung, worin sie auch immer bestehen mag, als wichtig und herausragend zu inszenieren. Der sichtbare Erfolg und seine Belohnungen sind das wichtigste Mittel zum Status- und Distinktionsgewinn. Aber dieser Erfolg ist immer stärker abhängig eben von der Aufmerksamkeit, von der Zurkenntnisnahme der anderen und ihrer Zustimmung. Und damit wird auch Erfolg kontingent, also zufällig oder fremdbestimmt. Er zerstört das alte Leistungsethos. Denn die psychische Befriedigung und das Selbstbewusstsein, das aus eigener Leistung erwachsen kann, wird durch kontingente, also zufällige, nicht mehr steuerbare Erfolge immer mehr unterminiert. Erfolg ist eben nicht mehr automatisch ein Leistungserfolg. Der nur noch Erfolgreiche wird zwar beneidet, aber nicht mehr respektiert. Dieser Wandel der Leistungsgesellschaft zur Erfolgsgesellschaft hat weitreichende psychische Auswirkungen, vor allem auf das Selbstwertgefühl. Unser Selbstwertgefühl, das ist dieser innere Buchhalter, der über unsere Position in der Welt, über unseren Beziehungsstatus, vor allem aber auch über unsere persönliche Leistungsbilanz entscheidet. Vom Selbstwertgefühl hängt unser Wohlbefinden ab und unsere psychische Gesundheit in hohem Maße. Ob wir eine gute Meinung von uns selbst haben, ausreichend Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, auch Selbstwirksamkeit, wie die Psychologen sagen, also Vertrauen in die eigenen Leistungsfähigkeiten, ist jedoch eine Frage der Maßstäbe, die wir bewusst oder unbewusst selbst immer wieder wählen und die wir vielleicht im Erziehungsprozess verinnerlicht haben oder die wir uns von außen aufzwingen lassen. Die wichtigsten Maßstäbe, mit denen wir unseren Selbstwert messen, sind Ich-Ideale, also Idealvorstellungen. Wir haben das in körperlicher Hinsicht vorhin gesehen, wie Ich-Ideale aussehen können. Leistungsvorgaben, aber auch Lebensziele, Erfolgs- und Statuswünsche. Unter den eigenen Erwartungen zu bleiben, ist schmerzhaft und erschüttert das Selbstwertgefühl. Und es hilft dann auch nicht viel zu wissen, dass nicht jeder gewinnen kann und nobody perfect ist. Wir sind trotzdem getroffen. Das Selbstwertgefühl der meisten Menschen, auch der scheinbar selbstsicheren und souveränen, ist eine äußerst fragile, volatile Größe. Jetzt nehmen wir mal die ausgewiesenen Narzissten bei der Sache mal aus. Aber sonst, alle anderen sind sehr stark angreifbar an ihrem Selbstwertgefühl. Ein Selbstwertgefühl, das aber nahezu ausschließlich von äußeren Erfolgen abhängig ist und damit auch von unbeeinflussbaren Faktoren und Zufällen, nennen die Psychologen ebenfalls kontingent. Also das ist nicht beeinflussbar, es ist fast wie Zufall. Und du bist immer nur so viel wert wie dein letzter Erfolg. Das ist diese Verdammung, die wir mit diesem Selbstwertgefühl auf uns nehmen, wenn wir es nur nach äußeren Maßstäben uns aufdiktieren lassen. Leistungsstreben und Perfektionismus sind deshalb auch immer öfter Versuche, sich vorbeugend vor Beschämung und Selbstwertverlust zu schützen. Nur wenn ich volle Leistung bringe, wenn ich keine Fehler mache, entgehe ich der Gefahr, meinen Status, mein Ansehen zu verlieren oder gedemütigt zu werden. Wenn Fehler jedoch als Bedrohung des Selbstwertgefühls erlebt werden, versucht man sie um jeden Preis zu vermeiden. Deshalb sind auch immer mehr Menschen sehr, sehr empfindlich gegenüber Kritik oder auch nur kritisches Feedback geworden. Sie werden fast unerträglich abgewehrt durch Rechtfertigungstiraden und Trotzreaktionen. Also viele Verhaltensweisen gehen darauf zurück, dass wir verzweifelt versuchen, dieses Selbstwertgefühl zu verteidigen oder zu reparieren. Die Angst, zurückzufallen oder als Minderleister oder Versager angesehen zu werden, führt zu einer Flucht nach vorn, wie es der Soziologe Sieghard Neckel nennt. Flucht nach vorn, ständige Selbstmobilisierung. Der Einzelne kämpft darum, seinen Maßstäben beim Ansehen, beim Aussehen, bei der Beliebtheit und in vielen anderen Maßstäben der Erfolgskultur immer wieder neu gerecht zu werden. Das ständige Leisten, Streben und Mithalten hat eine deutliche Tendenz zur Unabschließbarkeit. Wir sind nie fertig, wir haben es nie geschafft. Vor allem setzt aber auch mein Erfolg immer häufiger den Misserfolg anderer voraus. Dieser Kampf bringt nicht nur ausgewiesene Workaholics, Leistungsfetischisten und Perfektionisten hervor, er macht uns alle sehr, sehr müde. Ich möchte noch einige Erscheinungsformen und Symptome dieses Leistungsdrucks erwähnen. Vor allem, die sich in einem Selbstoptimierungszwang und Perfektionierungszwang manifestieren. Angeschnitten ist schon heute mehrfach dieses Self-Logging, dieses Self-Monitoring, diese Selbstüberwachung durch neue Geräte und Instrumente. In Zukunft gibt es eine Armbanduhr, in der man alle körperlichen Parameter in Zukunft kontrollieren kann. Diese Geräte ermöglichen uns, das eigene Verhalten und die eigenen Körpervorgänge fast lückenlos zu beobachten und zu dokumentieren. Vordergründig im Dienste von Fitness und Gesundheit. Aber beides, Fitness und Gesundheit, sind ja nur die Voraussetzung für Leistungsvermögen und sie müssen deshalb ständig optimiert werden. Das eingangs erwähnte Beispiel aus der Zeitung oder aus dem Buch vom Joggen gehört also dazu, diese Leistungsverbesserung durch technische Selbstdisziplinierung. Zu diesem Störungsbild, möchte ich es fast nennen, könnte man auch den Zwang zählen, sich unbedingt richtig und gesund ernähren zu müssen. Es gibt das neue Störungsbild der Orthorexie, also der Zwang, unbedingt richtig zu essen und jede Verträglichkeit, Unverträglichkeit und so weiter zu beachten. Ein weiteres Symptom, die Ideologie des lebenslangen Lernens. Wir haben längst verinnerlicht, dass Bildung und Ausbildung und Fachwissen nie abgeschlossen sind, nie endgültig sind. Wir sind nie fertig, wir müssen immer neu dazulernen und können uns nie auf Lorbeeren, also auf erworbenem Wissen, ausruhen. Wer nicht bis zur Bahre lernbereit ist, wird abgehängt. Leistung besteht also auch in lebenslangem Lernen, Lernbereitschaft. Burnout, die große Modekrankheit, worüber noch gestritten wird, eher eine Form von Depression ist. Das eigentlich Krankmachende und Deprimierende am Burnout-Syndrom ist, dass eine Leistung nicht gewürdigt wird. Die Experten halten Burnout vor allem für eine sogenannte Gratifikationskrise. Das heißt also, wir werden nicht ausreichend für unsere Leistung gewürdigt. Und darin liegt, oder das begründet das Ausbrennen. Besonders betroffen sind deshalb nicht zufällig soziale, erzieherische, therapeutische Berufe. Hier findet Burnout besonders häufig statt, denn hier stellt sich immer wieder neu das Problem der gerechten, der fairen Leistungsbemessung oder Bewertung. Was ist, wie bemessen wir Leistungen, die nicht so einfach quantifizierbar sind? Ein weiteres Phänomen, über das wir heute Nachmittag noch oder nachher im Laufe des Vormittags noch viel hören müssen, sind die Helikoptereltern, das Kind als Projekt oder ein ganz aufschlussreiches neues Phänomen, Self-Enhancement durch Neuro-Enhancement, also auf Deutsch Gehirndoping, auch das im Dienste der Leistung. Mit Hilfe von Ritalin, Amphetaminen und anderen Pharmaka wird also eine Leistungssteigerung beim gesunden Menschen angestrebt. Zugrunde liegt die Auffassung, die Vertreter dieser Richtung, die das auch aktiv propagieren, dass der Mensch ohnehin immer nach Selbstverbesserung strebt. Das sei etwas ganz Natürliches. Es gibt eine heftige Debatte unter Biologen, Neuroethikern und Neurologen, ob das gut ist oder nicht. Und die Befürworter sind im Moment sogar in der Überzahl. Sie glauben, dass es unserem Menschenbild entspricht, ständig Selbstverbesserung auch mit pharmakologischer Nachhilfe zu betreiben im Dienste der Leistungssteigerung. Vielleicht abschließend noch, was können wir gegen diesen Leistungsdruck und gegen den Zwang zur entfremdenden Leistung tun? Wir brauchen einen neuen Leistungsdiskurs. Wir müssen die Frage wieder stellen, welche Leistungen brauchen wir wirklich und wie belohnen wir sie? Welche belohnen wir höher als andere? Was nützt uns? In der Wissensgesellschaft zählt Kreativität auf Dauer mehr als Fleiß oder Perfektion. Kreativität gedeiht aber nur dort, wo sie nicht unter ständigem Leistungsdruck steht. Dieser Druck kann Innovationen erzwingen, aber Innovationen sind noch keine kreative Leistung per se, sind nichts wirklich Neues. Fehlerfreundlichkeit und Freiräume sind also wichtige Ingredienzien in der kreativen Wissensgesellschaft. Work smarter, not harder, ist die Devise. Wir müssen dann außerdem das zyklische Leben wiederentdecken und wieder respektieren lernen, den Wechsel von Anspannung und Entspannung zwischen Leistung und Muße. Diese Zyklik ist einerseits in unserem körperlichen Biorhythmen vorgegeben, aber auch in kulturellen Traditionen, die die Notwendigkeit von Pause zur Besinnung, zum kreativen Nichtstun vorgeben. Eine dieser Traditionen wäre ja das benediktinische Ora et Labora, Kontemplation und Arbeit, wobei Kontemplation der wichtigere Teil ist. Wir müssen also unterscheiden lernen, was sind unsere autonomen Lebens- und Leistungsziele, welche haben wir zwar verinnerlicht, sie sind aber trotzdem selbstbestimmt, fremdbestimmt. Der Wunsch nach Steigerung, Verbesserung, Perfektion ist so stark, dass wir ihn an uns selbst gar nicht mehr richtig erkennen. Wir müssen aber lernen, das wieder zu diagnostizieren an uns selbst. Wir müssen die hohen Ansprüche an uns selbst und an das Leben auf den Prüfstand stellen. und erkennen, gut genug, das Zweitbeste oder auch das Drittbeste, ist manchmal die bessere Lösung. Wir streben in vielem, was wir tun, erleben oder konsumieren, nach der perfekten Lösung. Das ist nicht nur wahnsinnig anstrengend, sondern es überfordert uns auf Dauer und führt zu eigentlich schlechten Lösungen. Wir haben optisch heute einiges dazu gesehen, wie das entgleisen kann, dieser Perfektionsdrang. Das ständige Auswählen und Entscheiden müssen, selbst im Konsum, selbst im Genuss, ist eine erschöpfende Dauerleistung. Sie macht uns nachweislich unglücklich, weil wir nie das Beste und das Richtige endgültig wählen können. Selbst Gott hat keine perfekte Lösung angestrebt, als er die Welt erschuf. Es heißt im Alten Testament, und er sah, dass es gut war. Es heißt nicht, es war perfekt. Es heißt nur gut, gut genug. Ich habe gerade Zeichen gekriegt, Zeit wird knapp. Deswegen vielleicht schließe ich mit dem Plädoyer, dass wir Leistung durchaus respektieren, dass wir sie auch pflegen. Wir wollen leisten, wir definieren uns über Leistungen. Glück liegt auch in der Selbstüberwindung, in der Selbsttranszendenz, das ist alles richtig. Aber Glück heißt auch, etwas Sinnvolles geleistet zu haben. Deswegen vielleicht ganz pauschal zum Schluss die Empfehlung, wenn es um Leistungen geht, bleiben Sie locker und bleiben Sie vor allen Dingen wählerisch. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.